Die neuesten Nachrichten waren ja jetzt, ich glaube von Donnerstag, dass es eine Waffenruhe geben soll über 120 Stunden, die quasi die USA mit der Türkei ausgehandelt haben. Fakt ist aber, dass diese Waffenruhe von der Türkei aus zu keiner Minute eingehalten wurde. Also direkt nachdem quasi die ausgehandelt wurde, hat die Türkei weiter vor allem Gebiete um Serekani herum bombardiert. Also es ist auf keinen Fall so, dass der Krieg gerade erstmal ruht oder vorbei ist, sondern dass von Seiten der Türkei weiter Aggressionen ausgehen. Es ist alles sehr unübersichtlich, es passiert jeden Tag sehr, sehr viel. Also die Situation ändert sich jeden Tag. Was in den letzten Tagen hauptsächlich passiert ist oder was markante Punkte waren, ist auf jeden Fall, dass die Zivilbevölkerung massiv von den Angriffen betroffen ist. Zum Beispiel letzten Sonntag der Angriff auf den zivilen Konvoi, wo sich einige ZivilistInnen, medizinische HelferInnen und JournalistInnen auf den Weg in die umkämpften Gebiete, vor allem in Richtung Serekani, gemacht hatten, die von der Türkei angegriffen wurden, wo auch mehrere Menschen gestorben sind. Auf der anderen Seite ist letzten Samstag die Politikerin der PYD, Hafrin Khalaf, von dschihadistischen Banden umgebracht worden in einem Hinterhalt, die ganz klar mit der türkischen Armee zusammenarbeiten.
Außerdem wurde bei den Kämpfen am Mittwoch in Serekani auch Giftgas in Form von Phosphorbomben eingesetzt. Viele Menschen erlitten Verbrennungen, darunter viele Kinder, welche in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Das war ein klares Zeichen von Erdogan, dass er gezielt gegen die Zivilbevölkerung vorgeht und Menschenrechtsverletzungen begeht, so Marlene von Women Defend Rojava. Inzwischen seien aus der Stadt alle Kämpferinnen evakuiert worden, so ein QSD-Sprecher.
Es ist natürlich sehr unübersichtlich, weil vor allem in den Medien natürlich oft dargestellt wird, dass es ein Konflikt zwischen den Türken und den Kurden sei, also zwischen dem türkischen Staat und den autonomen Regionen der Kurden. Das ist allerdings nicht der Fall. Also es sind soweit mehr Gruppen, aber auch generell Akteurinnen darin beteiligt. Zum einen greift die Türkei ganz klar an. Die Türkei wird aber auch unterstützt. Das passiert auf verschiedenen Ebenen, ne? Also sei es die USA, die sich aus dem Gebiet zurückzieht, sei es die BRD zum Beispiel durch Waffenlieferungen, wie auch andere Staaten in Europa, oder aber auch, dass sie quasi den Angriffskrieg der Türkei tolerieren. Also natürlich ist der Aufschrei groß. Es wird auch immer gesagt, wir finden es nicht gut, aber es passiert trotzdem nichts, um den Angriffskrieg zu stoppen.
In der Berichterstattung über Krieg wird ja vor allem über zivile Opfer bzw. gefallene Kämpfende berichtet. Wie sieht es denn aber mit den Konsequenzen aus? Also wisst ihr etwas über die vertriebenen Menschen? Wie sieht es aus? Sehr viele flüchten wahrscheinlich gerade auch aus der Region.
Es ist natürlich ganz klar, dass dieser Krieg einen Angriff auf die Zivilbevölkerung auf jeden Fall darstellt. Und das Problematische dabei ist auch vor allem, dass quasi dieser Krieg ja auch schon gegen Afrin geführt wurde. Auch schon in Afrin haben sich sehr, sehr viele Menschen befunden, die zum Beispiel aus Raqqa geflohen sind, als der IS dort eingefallen ist, und aus anderen Teilen auch Syriens, die in Afrin quasi ein neues Zuhause sich aufbauen konnten. Die Menschen in Afrin haben unglaublich viele geflüchtete Menschen aus Syrien aufgenommen, haben dort zusammen gelebt und haben sich zusammen was aufgebaut. Diese Menschen wiederum wurden dann aus Afrin alle vertrieben und sind in die anderen Gebiete gegangen, die in Rojava liegen, beziehungsweise in Nordostsyrien, weil einfach Rojava als Projekt, als ganzes Konzept und dieser Konföderation den Frieden langfristig sichert. Die Menschen haben sich dort sicher gefühlt, die Menschen haben sich da gefühlt, als hätten sie Frieden gefunden, weil die Gesellschaft zusammenarbeitet, weil die Gesellschaft friedlich zusammenlebt und weil dort eine neue Perspektive und Zukunft aufgebaut wird. Und deswegen ist die Situation natürlich sehr prekär, weil jetzt wiederum die Menschen gezwungen sind, und das wollen sie nicht und das tun sie nicht freiwillig, genau aus diesen Gebieten wieder zu fliehen. Und das Problem, also das ist auf jeden Fall ein Problem, und die Menschen fliehen aber nicht dann in andere Länder gerade im Moment vor allem, sondern versuchen halt in dieser Konföderation Nordostsyrien zu bleiben, weil dort eben sie sich auch ein Leben aufgebaut haben und sie auch das Konzept, was dort aufgebaut wurde, unterstützen, und gehen aber jetzt zum Beispiel in Regionen wie Haseke oder so, in Regionen, die einfach weiter von der Grenze entfernt sind, aber immer noch zu der Konföderation dazugehören.
Du hast gerade angesprochen, dass das ein sehr progressives Projekt ist in Nordostsyrien, eben auch als Rojava bekannt. Worum geht es denn dann euch bei der Verteidigung von Rojava? Ihr nennt euch ja nicht umsonst Women Defend Rojava. Es wird oft über den feministischen Ansatz dieses Projektes gesprochen oder von der Frauenrevolution. Worin drückt sich denn diese Revolution aus?
Also in Rojava wird einfach ein ganz neues Gesellschaftsprojekt entwickelt. Und das basiert vor allem auf Basisdemokratie, auf Ökologie und auf Frauenbefreiung. Und Frauenbefreiung ist auf jeden Fall einer der sehr großen Stützen davon. Und ich glaube, die Bilder, die um die Welt gingen, quasi von tapferen Kämpferinnen, die gegen den IS gekämpft haben, haben alle gesehen. Aber das liegt natürlich noch sehr viel mehr dahinter. Es gibt sehr viele Konzepte, sehr viele Organisierungen innerhalb der Gesellschaft, dass sich Frauen empowern. Frauen spielen in dem ganzen Konzept, in dem ganzen neuen Aufbau der Gesellschaft eine sehr prägende Rolle. Also der Kampf gegen das Patriarchat, die Befreiung der Frau, das Empowerment der Frau steht einfach im Mittelpunkt und die Frauen organisieren sich auch in allen Bereichen autonom, was auf jeden Fall sehr besonders ist. Und man merkt auch, dass die ganze Gesellschaft sich deswegen verändert. Zum anderen ist es ein ökologisches Projekt und das ist halt auch so das, was ich an Rojava so bewundernswert finde, dass sie es schaffen, viele Kämpfe, die hier oft in Europa als widersprüchlich gesehen werden oder zumindest nicht als zusammenhängend gesehen werden, schaffen zu verknüpfen. Also sie sagen quasi genau das, was auch hier die Klimabewegung mittlerweile sagt, okay, es geht nicht darum, dass sich die Klimapolitik ändert, sondern eigentlich muss sich das ganze System ändern. Und das sieht man halt in Rojava sehr explizit, dass sie quasi das ganze System ändern, dass sie demokratische Strukturen aufbauen und das heißt auch nicht, man wählt jemanden und dann entscheiden die alles, sondern dass wirklich sich in Nachbarschaften organisiert wird. Daraus werden Räte gebildet, daraus gibt es Regionalorganisierung und so weiter. Und so werden halt wirklich alle Belange der ganzen Bevölkerung zusammengedacht. Und es wird auch gesehen, okay, die Befreiung der Frau gehört genauso zusammen mit Basisdemokratie wie auch mit Ökologie. Nur in einer ökologischen Gesellschaft können wir frei leben.
Du hast gerade davon gesprochen, dass verschiedene Kämpfe zusammengesehen werden. Es wird trotzdem immer von der Befreiung der Frau gesprochen. Werden auch andere Identitäten mitgedacht? Also spielen die Unterdrückung von Trans-, Intersexuellen und anderen auch eine Rolle?
Also explizit geht es tatsächlich gerade um die Befreiung der Frau in Bezug auf Geschlechter. Geht es um die Befreiung der Frau? Das liegt schon daran, dass die Analyse gerade so ist, dass gesagt wird, okay, die Frau als soziales Geschlecht wird unterdrückt und deswegen muss die Frau als soziales Geschlecht auch dagegen ankämpfen. Ich denke, in dem Kontext macht das auch sehr viel Sinn, das so zu definieren, auch wenn wir zum Beispiel jetzt, wir, die in Deutschland aktiv sind oder so, auch viel in queeren Zusammenhängen unterwegs sind und auch viele queere Menschen sich auf jeden Fall in diesen Kampf mit einbeziehen. Dennoch würde ich sagen, dass quasi das Konzept in Rojava vor allem ist, alle Menschen, die Unterdrückung erfahren, also es gibt zum Beispiel ja auch Minderheiten wie ChristInnen, also religiöse Minderheiten oder sprachliche Minderheiten in Rojava, dass die eben sich zusammen organisieren und dann so empowered sind und sich so empowern können und so ein Teil der Gesellschaft sind. Ich glaube, dass genau das auch das ist, wovon Rojava lebt, und zwar, dass sich die Leute halt selber einbringen und das einfordern und das auch dann auf jeden Fall immer einen Raum hat und zusammen ermöglicht wird quasi, dass man zusammen eine Perspektive für alle entwickelt. Gleichzeitig ist es tatsächlich in der Gesellschaft dort gerade nicht so präsent. Also es ist einfach nicht so, dass es viele Menschen gibt, die sich nicht als Frau oder als Mann definieren zum Beispiel. Und es ist sehr schwierig, das von außen reinzutragen. Also das haben auch wir als Internationalistin einfach oft nicht getan, weil wir dort waren, um quasi erstmal Teil dieser Kämpfe zu sein.
Marlene glaubt aber, dass wenn queere Themen mehr Teil der Bewegung werden, weil auch mehr InternationalistInnen vor Ort sind, es Platz für diese Kämpfe geben wird. Denn das Konzept von Rojava baue darauf auf, dass Menschen sich und ihre Belange einbringen können. Was waren denn bis jetzt Soli-Aktionen als Antwort auf die derzeitigen Angriffe und wie sieht denn die internationale Unterstützung für Rojava überhaupt aus?
Also wie zu erwarten ist auf jeden Fall die Reaktion der Staaten alles andere als hilfreich sozusagen. Also es ist auch nicht so, dass quasi sowohl die Menschen in Rojava als auch die organisierten Kräfte in Rojava sich auf Staaten verlassen. Und dennoch erwartet man natürlich eigentlich einen größeren Aufschrei von zum Beispiel Bundesregierung oder auch anderen europäischen Staaten, dass sie natürlich eine aktivere Rolle einnehmen, das zu verhindern bzw. aufhören, diesen Krieg zu unterstützen. Deswegen appellieren wir vor allem von Women Defend Rojava am meisten an die Zivilbevölkerung und sagen halt, okay, wenn jemand das verändern kann, dann sind es die Menschen selber, dann sind wir das, indem wir uns organisieren, indem wir Aktionen machen, indem wir uns zusammentun, gerade auch als Frauen auf der ganzen Welt zusammentun und uns solidarisch zeigen. Und in dem Rahmen sind auch viele Sachen passiert. Was wahrscheinlich alle mitbekommen haben, sind die täglichen Demos, die es gerade gibt. Aber es ist schon auch gerade so, dass Leute sagen, okay, das reicht einfach nicht mehr aus. Anscheinend ist es einfach nicht so relevant, auch wenn Tausende von Menschen auf der Straße sind, dass es politisch Beachtung befindet, dass es auch andere Formen von Aktionen geben muss und dass der Widerstand tatsächlich intensiviert werden muss, in Form von zivilen Ungehorsam zum Beispiel, wo auch die Kampagne Rise Up for Rojava für aufruft und wo auch Women Defend Rojava ein Teil von ist. Und da gab es jetzt zum Beispiel gestern mehrere Straßenblockaden von Hauptverkehrsstraßen in Frankfurt zum Beispiel, wo die Friedensbrücke blockiert. Es gibt viele Flughafenblockaden in ganz Europa in Bezug auf Turkish Airlines, zu sagen, okay, nicht diese Maschinerie der türkischen Wirtschaft, des türkischen Staates zu unterstützen. Es gibt diverse Blockaden von Straßen, von teilweise auch Bahnhöfen, wie wir es in Afrin gesehen haben. Und es wird auf jeden Fall auch noch mehr geben. Und auch da ist jetzt nochmal der Aufruf für den 2. November wirklich eine große Friedensbewegung auch herzustellen, die aber auch in zivilen Ungehorsam übergehen kann und eben wirklich dadurch was verändert.
Es gab letztes Jahr, als der Angriff auf Afrin startete, einen Aufruf von feministischen Gruppen, die dazu aufriefen, sich radikaler und feministischer mit Rojava zu solidarisieren. Also der Aufruf hat eigentlich gefragt, wo ist überhaupt die feministische Unterstützung für Nord- und Ostsyrien? Was wäre denn eure Forderung für eine feministische Vernetzung, um sich mit Rojava zu solidarisieren?
Ja, also generell auf jeden Fall natürlich immer der Aufruf, sich in FLTI-Gruppen zu organisieren, zu empowern und in andere politische Bereiche auch reinzuwirken. Also ich glaube, dass wir es alle kennen, wenn Leute politisch aktiv sind, dass sowohl die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, aber auch das Auftreten sehr männlich dominiert ist, sehr patriarchalen Strukturen folgt. Und ich denke, dass wir da ganz viel auch drüber machen können, dass wir uns wirklich auch untereinander solidarisieren, also dass FLTI-Personen untereinander solidarisch miteinander sind, dass wir eine starke Basis aufbauen. Es gibt ja auch den so klassisch deutschen Feminismus, der halt versucht, hier irgendwie was zu bewegen. Ich glaube, von Feminismus muss ein ganz großer Schwerpunkt sein, auch Internationalismus. Und das heißt vor allem, würde ich sagen, Kontakte aufzubauen, sich verbunden fühlen mit anderen Kämpfen, mit Frauen auf der ganzen Welt, mit FLTI-Personen auf der ganzen Welt verbunden fühlen und diese Verbindung tatsächlich auch zu pflegen, aufzubauen und eben an allen Orten auch diese Kämpfe miteinander zu verknüpfen, sei es durch öffentliche Aktionen, aber vor allem auch durch innere Vernetzung sozusagen, dass man sich kennt, dass Gruppen sich aufeinander beziehen können und dass man auch voneinander lernt. Also ich glaube, gerade die feministischen Gruppen in Deutschland können auch einfach sehr viel von dem Frauenwiderstand, der gerade in Rojava passiert und der schon seit mehreren Jahren passiert, sehr viel lernen und auch sich weiterentwickeln. Und so können natürlich auch wir Themen reinbringen und so kann sich der Feminismus und diese Ausrichtung generell weiterentwickeln und zu eben einem weltweit verbundenen feministischen Projekt werden.